Ich fahre so mit meinem Rad durch die Gegend und lese ich Bausewein wählt SPD. Da bin ich fast vom Rad gefallen. Das ist ja also verkehrstechnisch eine gefährliche Sache. Dachte ich, Mensch, ist das jetzt witzig gemeint oder was ist das? Bausewein wählt SPD. Was ist die Nachricht? Also er geht wählen und er wählt SPD. Was ist die Nachricht überhaupt dahinter? Ich frage ihn selbst, Herrn Bausewein. Guten Morgen, Andreas Bausewein.
Guten Morgen. Das musste mal gesagt werden.
Ja.
Mal gesagt werden, um irgendwelche letzten Restzweifel zu zerstreuen.
Na, die Restzweifel habe ich ja nicht, aber ich habe natürlich Zweifel.
Ihnen ist es aufgefallen. Also ich meine, ich gebe zu, es war nicht meine Idee, es war die Idee der Wahlkampfkommission. Und die meinten, man muss einen Spruch bringen auf einen Großaufsteller, der auffällt. Weil bei den vielen Großaufstellern und vielen Bildern fällt ja nichts mehr auf.
Ja.
Und die Tatsache, dass es nicht nur Ihnen aufgefallen ist, sondern offensichtlich vielen in den letzten Tagen, zeigt ja, dass es auffällt, so gesehen,
wenn es so geklappt hat. Andererseits müssen Sie ja als Wahlbeamter oder als gewählter Oberbürgermeister doch für alle da sein, für alle Fraktionen, für alle Parteien, für alle Bürger. Ist das da sozusagen zielführend zu sagen, ich wähle SPD?
Für alle Bürger bin ich auf jeden Fall da. Ne? Bei den Fraktionen, naja, man hat eben seine eigenen Blutsbrüder und dann gibt es welche, die stehen dann vielleicht inhaltlich nicht ganz so nah. Unabhängig davon arbeite ich mit allen zusammen. Aber das Ziel besteht natürlich schon darin, dass diejenigen, die einen politisch möglichst nahe stehen, auch möglichst viele Stimmen holen. Das macht mir das Arbeiten ja auch die nächsten Jahre ein bisschen einfacher.
Darum geht es im Kern. Mir macht das Arbeiten jetzt gar nicht einfach, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Sitzen Sie jetzt hier als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt in der Fragestunde oder sitzen Sie als Spitzenkandidat für die SPD hier?
Sie haben mich eingeladen als OB der Landeshauptstadt in die Fragestunde, aber ich beantworte auch gerne alle Fragen als Spitzenkandidat der SPD zur Kommunalwahl.
Wenn Sie jetzt hier wären als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl der SPD, müssten Sie eigentlich Urlaub nehmen und müssten das ehrenamtlich machen. Ist das richtig?
Sehen Sie, deswegen haben Sie mich eingeladen als Oberbürgermeister. Das ist ja eh so eine Sache. Ich meine, ich mache das schon so normalerweise, ne, bei Wahlkampftermin, rein Wahlkampftermin, wo es jetzt in der Kommunalwahl nicht so unglaublich viele gibt. Es gibt nächste Woche zwei Diskussionsrunden, übernächste Woche noch eine. Das war zur OB-Wahl ganz anders. Da fahre ich zum Beispiel mit Privatwagen hin, ne, oder laufe hin. Da nehme ich zu solchen Terminen dann keinen Dienstwagen. Aber mit dem Urlaub ist so eine Sache. Ich meine, also wissen Sie, ich habe, ich glaube, im letzten Jahr noch 12 oder 14 Tage übrig. Von dem Urlaub diesen Jahres noch keinen Tag angerissen. Also so gesehen, man ist eh immer im Dienst. Ja.
Abgesehen von Überstunden und diesen...
Die schreibe ich nicht auf. Wenn ich hier aufschreiben würde, könnte ich eigentlich jetzt die Wahlperiode schon beenden. Ne? Und melde mich dann 2018 wieder. Mache ich aber nicht.
Also das vermischt sich natürlich, das Amt des Oberbürgermeisters und auch die Spitzenkandidatur. Das haben Ihre Vorgänger auch so gemacht. So viele gab es ja nicht, aber also zumindest der eine hat das auch so gemacht. Das wird auch von den Fraktionen nicht kritisiert, ist aber eigentlich so eine Grauzone, würden Sie das auch sagen?
Ist es. Gab ja Versuche auch schon mehrfach im Land, das zu ändern, also den kommunalen Wahlbeamten, den Amtierenden zu untersagen, für eine Stadtratswahl, Kreistagswahl, Gemeinderatswahl zu kandidieren. Das fand jeweils nicht die Mehrheit. Und man muss da wirklich darüber diskutieren. Ja. Wenn es vielleicht im Landtag im Herbst andere Mehrheiten gibt, dann sollen die anderen Mehrheiten das nochmal diskutieren und gegebenenfalls ändern. Dann muss es aber für alle gelten. Die letzten 24 Jahre, ich habe jetzt schon die Zeit vor mir gedacht, die letzten 24 Jahre war es so, oder nee, eigentlich seit 94 ist es ja, also die ersten 4 Jahre nach der Wende hatten wir noch die modifizierte DDR-Kommunalverfassung, aber seit 94 gibt es ja die heutige TÜRKAO. Da war es so, dass es de facto alle gemacht haben, die es konnten, und wer es nicht gemacht hat, der hat danach ein Problem gehabt. Ne? Also so gesehen, wenn es eine Regelung gibt, die es untersagt, dann muss das für alle gelten und dann ist auch in Ordnung.
Das heißt, alle haben es gemacht, Sie machen es auch, wenn ja schön blöd, wenn nicht, das ist dann relativ klar und unumstritten.
Naja, es ist auf jeden Fall nicht, es wird immer gerne wieder thematisiert, die Sache, klar, das ist auch in Ordnung so. Aber ich meine, man muss ganz deutlich sagen, wer seine Kreuze mit mir macht bei der Kommunalwahl, sorgt eben dafür, dass diejenigen, die mich nicht vorbehaltlos unterstützen, muss man deutlich sagen. Ja, es gibt auch durchaus schon mal alle Vierteljahre mal größere Auseinandersetzungen inhaltlich mit der eigenen Fraktion.
Die
SPD ist ja so, die ist ja eine enorm heterogene Bewegung, da hat jeder seine eigene Meinung. Das ist auch gut so. Und es ist wahrlich nicht so, dass ich mit jeder Vorlage sofort völlig unkritisch durch die eigene Fraktion durchkomme, aber es macht das Arbeiten schon einfacher, wenn die eigenen Leute eine gewisse Grundmehrheit stellen. Ich rede nicht von absoluten Mehrheiten, die wird es noch nicht geben. Aber man weiß, bei dem, was von mir kommt, habe ich schon mal ein Drittel des Stadtrates hinter mir. Das ist schon mal gut. Ich habe das die ersten 3 Jahre erlebt, wo die mich tragende Fraktion nur 8 Stadträte hatte. Boah, ja, es ging auch, ne? Aber es war vieles komplizierter.
Die SPD-Fraktion steht ja nicht immer geschlossen hinter Ihnen und es ist ja ein natürlicher, man kann es Widerspruch nennen oder Skepsis und auch nicht immer ein Miteinander zwischen Verwaltung, der Sie ja vorstehen, und den Stadtratsfraktionen. Da gibt es durch alle Fraktionen Vorbehalte und Vorwürfe gegen die Verwaltung, der Sie ja vorstehen, um es nochmal zu sagen, wo die Stadträte sagen, es ist nicht immer die optimale Zuarbeit und manchmal ist es sogar so, dass Beschlüsse der Stadträte, des Stadtrates gar nicht umgesetzt werden, weil Verwaltung bremst, andere politische Intentionen hat, zu bequem ist oder ganz und gar das nicht will. Beste Beispiel Reiterhof, wo es einen klaren Beschluss gibt und dann findet die Verwaltung immer Vorwände, so sagen die Stadträte, das nicht umzusetzen. Also die Frage, ist denn nicht eigentlich so, dass die Verwaltung für die Stadträte und für die Bürger da sind, nicht umgedreht?
Also es gibt auch durchaus genügend Beschlüsse im Stadtrat, die werden von den Fraktionen einstimmig gefasst und danach wollen die Fraktionen nichts mehr von wissen. Ne? Einige, das haben wir auch wieder erlebt.
Das ist eine Thema,
das andere, die Bedenken, Reiterhof-Stotternheim ist ein schönes Beispiel, ja? die Bedenken, die ziemlich eindeutig waren, die sind von Verwaltungsseite immer formuliert worden. Abgesehen mal davon, dass der letzte Beschluss ja de facto die vorhergehenden außer Kraft gesetzt hat. Was auch die Fraktionen, die diesen Reiterhof weiter haben wollten, nie gesagt haben, ist, wo kommt das Geld her? Ja, wo nehme ich die 600.000 Euro her oder 800.000? Es gab ein paar unterschiedliche Zahlen. Wo nehme ich die her? Und das war zum Teil, muss man auch ganz ehrlich sagen, von einigen Fraktionären im erheblichen Maße Volksverdummung, was da betrieben wurde. Wenn man zu Leuten geht, die ein Problem haben, ja, objektiv ein Problem haben, was keiner kleinredet, und ihnen Dinge verspricht, von denen man als Aktionär selber weiß, ich kann es gar nicht halten. Aber es macht sich halt im Wahlkampf gut, so einen Beschluss jetzt zu unterstützen. Deswegen trage ich ihn mit, wohlwissend, es geht nicht. Das geht nicht. Das ist auch unfair den Leuten gegenüber. Wissen Sie, da muss ich mich nicht wundern, wenn zur nächsten Kommunalwahl wieder weniger Leute zur Wahl gehen, weil sie dann prima wieder veralbert
wurden. Alles nachvollziehbar. Trotzdem entsteht ein diffuses Gefühl und auch die Vorwürfe, die Verwaltung hält die Stadträte dumm oder, wie Sie sagen, also nicht Volksverdummung, aber zumindest, dass es nicht eine optimale Zuarbeit gibt und dass die Verwaltung selbst Politik macht. Sprich auch die Wahlbeamten, die politischen Wahlbeamten, dass die Politik machen, nicht immer dafür stehen und dass es dann nicht die optimale Zuarbeit gibt und dass auch Dinge.
Ich denke manchmal, gerade in Wahlkampfzeiten, ja, wird auch viel Kram behauptet, der nur in Teilen mit der Realität was zu tun hat. Schauen Sie, ein schönes Ritual ist immer die Fragestunde zu Beginn einer Ratssitzung. Das werden jetzt auch immer viele Fragen, gerade sind es besonders viele. Wir werden in 14 Tagen nochmal die letzte Ratssitzung haben vor der Wahl. Da wird das, ich glaube, da werden wir einen neuen Rekord haben an Anfragen. Sie erleben bei 3/4 aller Antworten, vielleicht sogar mehr, erleben Sie die Stadträte, egal aus welcher Fraktion, die sagen, schönen Dank für die Antwort, alles steht drin, aber ich hätte gern die Frage noch behandelt im nächsten Ausschuss. Also allein daran sehen Sie aber schon, dass das mit der Masse der Antworten die Stadträte durchaus zufrieden sind, aber natürlich in Wahlkampfzeiten das eine oder andere mal behauptet wird, weil das Bedürfnis von Kandidaten, den eigenen Namen an der Zeitung zu lesen, ist natürlicherweise ein bisschen ausgeprägt.
Wieso kommt es denn, dass es aus Ihrer Fraktion, aus allen Fraktionen eigentlich die Kritik an der Verwaltung kommt? Dass Sie sagen, also da gibt es eigene Intention, auch eine gewisse Bequemlichkeit, auch mal mutige Entscheidungen zu treffen, weil es irgendwie einfacher ist.
Können Sie das nachvollziehen? Jetzt bringen Sie doch mal ein konkretes Beispiel.
Ja, ein Beispiel war ja der Reiterhof.
Ja, aber Rose. Es ist doch, also jetzt mal, da habe ich da auch eine konkrete Antwort drauf.
Ja, okay. Auf
die Frage. Wenn ich beschließe, Stadt mach mal, ne, sag aber nicht, wo das Geld herkommen soll für mach mal. Wir haben in der Stadt noch etliche Kindergärten zu sanieren, wir haben Straßen zu sanieren, vieles, vieles mehr. Und dann beschließe ich mal so, Stadt mach mal, mit was finanziell überhaupt nicht untersetzt ist. Und wissen Sie, was zur Sperrung dieses Reiterhofes führte, war ja auch ein Gutachten, was besagte, dass diese Halle, ich sag mal so, einsturzgefährdet ist oder dass die Tragfähigkeit nicht existiert, die existieren soll. Ich selbst kann das nicht beurteilen, ich bin kein Baugutachter, ja, aber ich habe unterschriebenes Gutachten vor mir auf dem Tisch liegen. Und dann gibt es jemand, der übernimmt dafür die Verantwortung. Und es ist immer einfach zu sagen, wenn ich die Verantwortung selbst nicht habe, macht mal, nehmt das mal nicht so ernst, wenn die Bude einstürzt, ja, und dann gibt es Verletzte oder noch viel Schlimmeres, sind im Regelfall die Menschen, die gesagt haben, mach mal, nicht mehr da. Oder die wollen davon nichts mehr wissen, sondern derjenige, der das abgehakt hat oder der es unterschrieben hat, der ist für verantwortlich. Ich meine, man muss nicht mal Teufel an der Wand malen, aber das ist wie in Duisburg damals, ne, mit den Kollegen Sauerland, Love Parade. Solche Dimensionen wünscht sich kein Mensch. Da hofft man aber, dass noch ein Jahr von sowas verschont bleibt. Aber ich kann mir bildlich vorstellen, wie Hunds und Kunst vor der Love Parade zu den Sauerland hin ist und erklärt hat, wie wichtig es ist, die Love Parade durchzuführen. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung von Duisburg elementar. Wenn man dagegen ist, ist man auch gegen die Wirtschaft und alles Mögliche, das Übliche. Und dann wird das gemacht, dann passiert leider Gottes eine furchtbare Katastrophe und diese ganzen Schlaumeier, ja, die vorher gesagt haben, mach mal, mach mal, mach mal, waren nicht mehr da. Da stand nur noch einer da, wie Max in der Sonne.
Also Sie sagen, eine optimale Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Stadträten. Also ein weiteres Beispiel ist die Pensionskaserne, da hatte ich das Gefühl und auch viele andere Stadträte, dass es da schon eine vorgefertigte Meinung der Verwaltung gab und dass es da übrigens auch in Ihrer Fraktion ja geteilte Meinung gab in der Fraktion, also ich sage mal, und da hat sich die Verwaltung wenig bewegt, das ist zumindest, was ich an Aussagen gehört habe.
Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich meine, natürlich gab es eine Meinung der Verwaltung, aber letztendlich hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen, nachdem er sie mehrfach auch vor sich hergeschoben hat. Mhm. Und es gab mehrere Anhörungen, nochmal ein Gespräch, nochmal ein Protokoll, das ist alles entsprechend eingegangen dann auch in die Beschlusslage. Aber zum Schluss hat der Stadtrat eine Mehrheitsentscheidung getroffen, nicht allzu breit die Mehrheit, aber Mehrheit ist Mehrheit. Und das hat man dann auch zu akzeptieren. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Verwaltung an der Stelle gebremst hat, was anderes wollte. Ich meine, das ist nun mal Demokratie. Ja. Jeder hat eine Meinung, die kann sich zwischendurch auch mal ändern, aber zum Schluss wird entschieden, dann hat man dann entsprechend das auch zu akzeptieren. Nur so funktioniert das.
Mhm. Kommen wir mal zu Fragen, die kommen hier in dem Fall von Dieter Stompe. Zitat aus dem Klimaschutzkonzept Erfurt von 2012. Zitat, zum Erreichen der Klimaschutzziele wird im Bereich Verkehr und Mobilität eine Attraktivierung des Angebots von Radverkehr, Fußverkehr und öffentlichem Personennahverkehr gegenüber dem motorisierten Individualverkehr angestrebt. Durch die Schaffung passender Angebote sollen bis 2020 im Verkehrsbereich 30% der Pro-Kopf-Emission eingespart werden. Zitat Ende. Also ein hehres Ziel. Und die Frage ist, sind neue Parkhäuser vor diesem Hintergrund nicht ein großer Fehler? Das ist ja eine aktuelle Diskussion, auch jetzt im Wahlkampf. Mhm. Braucht es diese 4 neuen Parkhäuser, die geplant sind, zum Teil schon beschlossen sind, direkt in der Innenstadt oder wäre es nicht besser, die an die Peripherie zu verlegen? Das ist eine heiße politische Diskussion. Ist die schon abgeschlossen?
Naja, eigentlich schon. Ne? Mit dem Beschluss zur Begegnungszone, der ja einstimmig durch ist. Das ist auch wieder sowas, wo der ein oder andere heute nicht mehr für wissen will. Ja, das ist sehr, sehr breit getragen worden im Stadtrat, wo diese Punkte alle diskutiert wurden.
Auch die Parkhäuser?
Jetzt kommt es natürlich in gewisser Weise schon, aber wenn es dann konkret wird, dass ein Parkhaus gebaut wird, man braucht einen Bebauungsplan, geht ja natürlich separat durch den Stadtrat durch. Ohne Bebauungsplan kriegen Sie so ein Parkhaus nicht hin. So gesehen gibt es noch Folgebeschlüsse, aber die Grundaussage, die ist eindeutig bestätigt worden. Wenn Sie, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich haben wir in den letzten Jahren in Erfurt einiges dafür getan, dass insbesondere ÖPNV gestärkt wurde. Ja, Radwege, das Problem kennen wir, haben wir auch einiges gemacht, vieles gemacht. Da muss noch viel geschehen nach den nächsten Jahren. Wir haben jetzt, glaube ich, 167 Kilometer Radwege. Werden zur Wende, hat man 5 Kilometer. Aber wenn es dann 300 sind, ist auch gut. Also wir wissen ganz genau, wo wir hin müssen. Da fehlt noch einiges. Die EFAG plant, macht sich Gedanken über Entlastungstrassen. Ne, wir haben ja das Riesenproblem mit der Bahnhofstraße, mit den Bahnhofstunnel. Also wenn der gesperrt ist, dann schließen sie quasi das halbe Straßenbahnnetz ab. Es gibt gerade Überlegungen mit der Puschkinstraße, da gegebenenfalls noch was durchzubauen. Wird alles nicht heute Morgen gemacht, aber wir machen uns durchaus Gedanken, wie man den ÖPNV noch weiter stärken kann. Und die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Keine ostdeutsche Großstadt hat so eine ÖPNV-Quote wie Erfurt. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die das Auto benutzen, ne? Und die kann ich auch nicht völlig ignorieren. Also man muss die Attraktivität des ÖPNV erhöhen, das haben wir getan. Aber man muss auch auf die Leute zugehen, die ganz gerne eben doch in der Nähe ihres Einkaufszentrums, sprich der Altstadt, mit dem Auto fahren. Ich meine, Begegnungszone heißt ja auch, dass wir versuchen, den Individualverkehr so gut wie es geht rauszuholen aus der Altstadt. Aber die Autos, die wir da rausholen, die da nicht mehr parken dürfen, die müssen natürlich irgendwo stehen. Und wenn ich denen sage, Freunde, also das machen wir jetzt so, aber demnächst steht er in der Ulan-Bator-Straße und in der Thüringhalle und da fahrt er mit der Straßenbahn halt rein. Das kann schon dazu führen, dass die gute Hälfte von denen, die jetzt im Anger 1 einkaufen oder anderswo, sagen, das mache ich dann auch. Es kann auch dazu führen, dass sie sagen, schönen Dank, dann gehe ich einfach anders hin. Und das ist dieser schmale Grat, den man nochmal hat. Also wir versuchen schon, den Verkehr gerade aus der Altstadt rauszuholen, so wie es geht, aber die Autos sind immer da und die Autofahrer sind da und da muss man halt so einen Kompromiss finden. Und deswegen wird es diesen Vorschlag geben, das ein oder andere Parkhaus am Rand der Altstadt noch zu
bauen. Am Rand der Altstadt, es gibt ja Gegenvorschläge, die sagen, ja, Parkhäuser, ja, braucht es, aber eben an die Peripherie, da wo der ÖPNV seine Wendeschleifen hat, wo er endet, die haben die Beispiele genannt, dass man sagt, man zieht die weiter raus, damit die man tatsächlich den Innenstadtverkehr entlastet und die Leute auch, sag mal, dazu bringt, am Stadtrand zu parken und dann mit dem ÖPNV günstig in die Innenstadt zu fahren. Wäre doch auch eine Lösung, oder?
Ja, erstmal bauen wir die Parkhäuser auch nicht selbst, sondern die bauen ja jeweils private Investoren. Hm. Die bauen ja natürlich auch ein Parkhaus genau dann, wenn sie wissen, dass sie mittelfristig eine schwarze Zahl schreiben. Die Erfahrung zeigt bisher auch, dass siehe Stadionparkhaus, dass das nicht in dem Maße genutzt wird, wie man es sich wünschen würde, ja, weil es eben auch da liegt, wo es liegt. Und das spielt ja auch durchaus mit einer Rolle. Und schauen Sie, Erfurt lebt doch insbesondere von dieser unglaublich attraktiven Innenstadt. Man hat gerade auch in den 90er Jahren in Erfurt wenig Fehlentscheidungen getroffen, was die Innenstadt angeht, eigentlich gar keine. Man hat die Entscheidung getroffen, wir stärken die Innenstadt, wir versuchen, dass der Einzelhandel in der Innenstadt gestärkt wird und dass für möglichst viele Menschen in die Stadt hineinkommen. Andere Städte haben gesagt, wir bauen mal draußen große Einkaufszentren. Die haben heute im Regelfall völlig verödete Innenstädte, haben wir nicht. Und bei jeder Entscheidung, die wir treffen, spielt auch das eine Rolle, weil wir natürlich dieses Fund, was wir da haben, auch nicht wieder aus der Hand geben wollen. Und natürlich ist es uns auch lieb, wenn jemand von außerhalb nach Erfurt reinkommt, und die geht es dann in den Kern, die dann quasi auf den Park- und Reitparkplätzen ihre Autos abstellen, die ja kostenlos sind, ja, und auch bleiben und hier mit der Straßenbahn reinfahren. Das wünschen wir uns sehr. Aber es gibt einen bestimmten Anteil, das sind gar nicht so wenige, die sagen, nee, ich würde trotzdem möglichst nah rankommen an die Altstadt. Schauen Sie, ich mache relativ häufig auch Ortsteilrundgänge. Und wenn Sie in städtischen Ortsteilen sind, da gibt es danach eine Bürgerversammlung, manchmal kommt da gar keiner. Das sind also diese Ortsteile, wo man weitestgehend zufrieden ist. Manchmal kommen 5 Leute, manchmal kommen 10 Leute. Aber wenn Leute kommen, die erste Frage ist immer Parkplätze. Da können Sie sein, wo Sie wollen. Da können Sie in der Brühler Vorstadt sein, in der Lübber Vorstadt. Sie können in Neubaugebieten sein. Die erste Frage ist Parkplätze. Warum haben wir nicht genügend Parkplätze? Da sage ich immer, weil die Stadt zu einem Zeitpunkt gewachsen ist, wo es nicht so viele Autos gab. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, vor 25 Jahren, da kam auf 3 Familien ein Auto. Heute kann es ihm passieren, dass auf eine Familie 3 Autos kommen. Die müssen irgendwo stehen, die Fahrzeuge. Und das stellt man an sich auch selbst durchaus fest, dass man an der Tendenz auch bequemer geworden ist. Wenn sie früher einkaufen gegangen sind, da haben sie ihren Dederon-Beutel genommen und sind in die Kaufhalle gegangen. Oh, und haben eben den Kram 500 Meter nach Hause geschleppt. Heute möchte man möglichst vor der Haustür parken. Und das da muss jeder bei sich selbst anfangen zu suchen, wird im Regelfall fündig werden. Mhm. Also, und das ist genau der schmale Grat. Also wir müssen versuchen, ÖPNV zu stärken, damit auch Umwelt zu entlasten. Da haben wir vieles für getan. Aber auch letztendlich attraktive Angebote für die bringen, die letztendlich sagen, ich möchte aber ganz gern halbwegs nah rankommen.
Letzte Frage zu den Parkhäusern. Die Kritiker der Parkhäuser sagen ja, die jetzig bestehenden Parkhäuser sind in der Innenstadt sind gar nicht immer ausgelastet, vielleicht mal an einem Samstag und dann zu 70%. Ansonsten gibt es da keine volle Auslastung. Eigentlich haben wir genügend Parkhäuser in der Innenstadt für den Alltag. Es sind nur die Samstage, und dafür extra Parkhäuser zu bauen, ist nicht für die Menschen, die da leben, und das wäre eine Fehlinvestition. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen, dass im Alltag eigentlich, also jetzt unter der Woche, eigentlich genug Parkhäuser vorhanden sind?
Ja, das stimmt ja so auch nicht. Also na klar, gibt es immer so Zeiten, wo es besonders drängt. Ja, so Weihnachten ist natürlich, oder was weiß ich, Nachmittag, Samstag, ja. Und es gibt Zeiten, wo es relativ unkritischen Parkplatz finden. Aber Sie dürfen nicht verkennen, wir haben heute auch den einen oder anderen Parkplatz noch, den es bald nicht mehr geben wird. Ich bringe mal noch ein Beispiel. Hat nur am Rande was mit der Begegnungszone zu tun. Dieser befestigte Parkplatz, provisorisch befestigte Parkplatz in der Regierungsstraße, hinterm Hirschgarten, wo im Zuge damals der geplanten Bebauung Kulturzentrum auch die ganzen Häuser abgerissen werden. Das haben wir, das feste Ziel von Seiten der Stadt, dort wieder zu bauen oder bauen zu lassen. Und zwar Wohnbebauung dorthin zu setzen. Ich weiß nicht genau, wie groß der Parkplatz ist, aber ich sag mal so 200-300 Fahrzeuge kriegen sie dahin. Was machen wir denn, wenn die weg sind? Ja, die Leute müssen da irgendwo stehen. Übrigens auch nicht nur die einpendeln wollen in die Innenstadt, sondern auch die da leben. Und auch für die muss ich entsprechend die Parkmöglichkeiten haben. Und deswegen kommen wir nicht umhin, das eine oder andere an der Stelle noch zu tun. Und ich meine, es gibt ja, ist alles durchgerechnet und geplant und berechnet, und ist keiner von uns Hellseher, ja, aber das ist insofern man das alles untersetzen kann, ist es untersetzt. Also wir bauen dann nicht ohne Bedarf ins Blaue hinein.
Jetzt haben wir so lange über Verkehrspolitik und Parkhäuser gesprochen und Begegnungszone. Es gibt da noch weitere Themen und die werde ich gleich besprechen mit Andreas Bausewein. Als OB ist er hier, aber er ist auch Spitzenkandidat für die SPD zum Kommunalwahlkampf. Am 25. Mai wird in Erfurt gewählt und wir reden gleich weiter mit Andreas Bausewein. Wir haben heute etwas weniger Zeit, weil Andreas Bausewein los muss zu einer Eröffnung, die ihm wahrscheinlich Freude macht, wo er nicht so unangenehme Fragen bekommt. Und zwar ist die Rede des Einkaufszentrums am Moskauer Platz wird eingeweiht, allerdings ohne Renault-Bild. Das ist sozusagen der Wermutstropfen, aber das kommt dann noch irgendwann, oder?
Ja, das kann auch kommen. Ich meine, es gibt ja einen Verein, der sich gegründet hat. Es gibt klare politische Aussagen des Stadtrates, ja, um ein Thema zu sein. Mhm. Das wird schon noch kommen, aber erstmal ist wichtig, dass wir diesen heutigen Schritt gehen können. Ich meine, man darf nicht verkennen, da stand jetzt gut 20 Jahre lang das Kultur- und Freizeitzentrum noch mitten auf dem Moskauer Platz und viele, viele Jahre davon leer und so richtig schön sah es hinten raus nicht mehr aus. Und wir haben als Stadt ja unglaublich viel gemacht, auch für den Moskauer Platz. Ja, Sanierung, Kovo hat die Häuser saniert, wir haben einen neuen Kindergarten gebaut, die Berufsschule saniert, vieles mehr. Ist ein Ärztehaus vorhanden, optimale Anbindung an den ÖPNV und dieses alte Kufz hat doch ein bisschen die Gegend entwertet. Ne? Und jetzt ist das abgerissen, es ist neu gebaut, es sieht schick aus und das ist gut für das Wohngebiet. Ja.
Und so eine Eröffnung, so ein Band durchschneiden wird es heute geben oder was? Macht sicher Freude. Ja. Andererseits immer. Gibt es Orte in Erfurt, wo die Mutlosigkeit, die Verzagtheit aus allen Poren springt, dass das alte Schauspielhaus jetzt mit der Defensionskaserne passiert irgendwas. Das ist noch nicht ganz klar, wie es genau werden wird, aber es wird was. Dann haben wir weitere Orte wie das Malzwerk und so weiter. Das sind ja Orte, die es in 15, 20 Jahren nicht mehr gibt, da ist alles saniert. Heizberg, beste Beispiel dafür. Da hätte was Schönes entstehen können. Die Hülle ist saniert für eine Städtebauförderung, jetzt steht es leer. Nebendran sind zwei Altersheime, Seniorenresidenzen, also Kultur, Subkultur, was mit lauter Musik ist da nicht möglich. Ist das nicht eine vertane Chance für die Stadtentwicklung?
Naja, das ist letztendlich ist Stadtentwicklung auch in vielen Bereichen ein Kompromiss. Man hat sich im Punkte Brühl vor vielen Jahren dafür entschieden, genau diesen Bebauungsplan umzusetzen, der aufgestellt wurde. Das schränkt ein, wenn Leute in der Nähe wohnen. Es ist schwierig, zu bestimmten Zeiten immer laute Musik zu machen, das stimmt schon. Auf der anderen Seite darf man auch nie verkennen, dass diese ganzen Einrichtungen, die Sie jetzt eben nannten, dass sie im Regelfall einen Eigentümer haben und dass der Eigentümer meistens nicht die Stadt Erfurt ist. Schauspielhaus schon, aber jetzt im Falle Malzwerk, im Falle Defensionskaserne, selbst da, obwohl es eigentlich bei uns durch den Stadtrat durch ist, im Falle Heizwerk war das eben nicht so. Und Sie haben eben auch nur begrenzte Möglichkeiten, einen Eigentümer zu zwingen, bestimmte Dinge zu machen, die Sie wollen. Also im Falle Heizwerk, die Städtefördermittel kamen von uns, das ist so im Bereich der Gebietskulisse, wo man sie einsetzen kann, eine Möglichkeit, die man hat.
Mit der Auflage nicht rentierliche Nutzung, das war von vornherein klar zu sagen, Städtebauförderung, nicht rentierliche Nutzung, da hätte was Schönes entstehen können, Herr Montavon hat auch gesagt, da würde er sich freuen, wenn da ja neben der Hochkultur, Art Subkultur und so weiter, wieso sind dann Seniorenresidenzen im Umfeld entstanden, das hat doch von vornherein die Nutzung eingeschränkt.
Herr Rose, vielleicht laden Sie der Frage auch mal die Geschäftsführung der LEG ein, weil denen gehört nämlich das Haus. Ja? Mhm. Und dann muss man auch.
Also, und die Bebauungspläne macht die Stadt?
Ja, natürlich, aber ich weiß gar nicht, wie es in dem Fall jetzt genau der Fall war, vorhabenbezogen oder nicht, weil das war alles deutlich vor meiner Zeit. Ne? Weil der Grund im Boden gehört uns da nicht in der Gegend. Das ist alles, LEG hat das Quartier entwickelt und da hat man sich irgendwann vor 20 Jahren hingesetzt und wir machen das. Wenn man vergleicht, wie es da früher aussah mit den alten Industriebrachen von Mikroelektronik und Optima, das hätte sich ja keiner vorstellen können, dass da mal sowas bei rauskommt, so ein gutes, hochqualitatives Wohngebiet. Natürlich ist Städtebauentwicklung oder städtebauliche Entwicklung immer auch an irgendeiner Stelle ein Kompromiss. Und dann muss man immer sehen, wem gehört was, wer kann was tun. Und allen Investoren ist zu eigen, dass sie im Regelfall nicht dazu neigen zu investieren, wenn sie wissen, dass sie dauerhaft Verluste machen. Und damit schränken sie natürlich für viele, viele Bereiche den Zug unglaublich ein. Okay, und immer, also noch, immer nach der Stadt zu rufen, Stadt mach mal, das ist immer, das finde ich immer so schön, ja. Stadt mach mal hier, Stadt mach mal das, Stadt mach mal das und das noch. Zeitgleich führen wir dann Debatten darüber, ja, wo das Geld herkommen soll für alle möglichen Ausgaben, die wir tätigen. Und das muss man auch immer abwägen.
Heizwerk ist die eine Seite, das gehört natürlich der LRG, der Landesentwicklungsgesellschaft, aber das alte Schauspielhaus gehört der Stadt. Warum ist da seit vielen Jahren nichts passiert?
Weil es schon mal Überlegungen gab, auch dieses alte Schauspielhaus in private Trägerschaft zu geben und zu sanieren. Allerdings das, was die Stadt an der Stelle für Geld bekommen hätte dafür, das war also gemessen an der großen Fläche insbesondere, über die wir da reden, direkt lächerlich. Ja, ich glaube, es war ein unterer sechsstelliger Bereich, ohne mich da jetzt festnageln zu wollen. Also wenn Sie gucken, was Sie normalerweise für ein Baugrundstück in Marbach bezahlt oder Windischholzhausen, ja, und dann gucken Sie diese Lage sich an mitten in der Stadt, dann passt das nicht ganz zusammen, was auch im Wesentlichen am Schauspielhaus liegt und am Zustand des Schauspielhauses liegt. Also wenn man das Schauspielhaus irgendeiner dauerhaften Nutzung zuführen will, müssen wir das oder müssen Summen investiert werden, die sind jenseits von Gut und Böse. Und das ist jetzt einfach die Diskussion, die man führen muss. Es gibt durchaus auch Überlegungen, darüber nachzudenken, das Schauspielhaus abzureißen, die Villa zu erhalten und das ganze Wohnquartier, das ganze Quartier neu zu entwickeln. Das ist aber alles noch nicht so konkret, dass man jetzt da Nägel mit Köpfen machen kann. Der Hintergrund beim Schauspielhaus ist aber, dass man natürlich sagt, wenn wir das als Stadt verkaufen und irgendein Privater oder wer auch immer treibt dort eine Entwicklung voran, hätten wir auch schon ganz gerne ein paar Euro dafür noch in der Kasse drin. Und daran ist es bisher ein bisschen gescheitert. Auf jeden Fall ist das natürlich von der Lage her eine 1A-Lage. Wenn Sie schauen, was sich im Bereich altes katholisches Krankenhaus entwickelt hat, das hätte man sich so vor 5, 6, 8 Jahren noch nicht vorstellen können.
Die Situation am Wohnungsmarkt, die ist ja, die einen sagen, katastrophal. Man findet kaum was in Erfurt. Man kann auch sagen, es ist positiv, weil so viele Leute hier wohnen wollen. Welche Steuerungsmechanismen hat denn die Stadt, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt und vielleicht auch sozialen Wohnungsbau als Stadt zu betreiben ist? Wie kann da eine Stadt steuern? Was,
zu wenig. Das Problem ist, dass es derzeit keine wirklich sehr hilfreiche Wohnungsbauförderung gibt. Also es ist so, dass Kovo zum Beispiel auch sich durchaus vorstellen kann, wieder zu bauen. Und das sagt mir aber Herr Hamann, und das ist sehr glaubhaft, also
Chef der
Geschäftsführer, sagt, ich kann bauen Unterkante für 7,50 Euro Kaltmiete. Das ist nicht wirklich das, was wir als sozialen Wohnungsbau bezeichnen würden oder als niedrige Mieten bezeichnen würden. Da reden wir über 4,50, 5 Euro vielleicht. Aber da kommen sie nicht hin, weil die Wohnungsbauförderung, die existiert, besteht auch darin, dass es zinsvergünstigte Kredite gibt. Aber ich meine, bei einem Zinssatz von, was haben wir jetzt, 2, noch was Prozent, das ist nicht derzeit der Kostentreiber. Also konkrete Zuschüsse wären an der Stelle einfacher. Die gibt es aber so nicht. Und das ist das Problem. Und jetzt ist natürlich die Überlegung da, dass man sagt, wenn wir aber gegebenenfalls auch, das wird ja massiv auch saniert in bestimmten Bereichen, da entstehen ja auch neue Wohnungen oder zum Teil wird auch, Genossenschaften bauen zum Teil auch neu, aber im Regelfall dann eben nicht für 4,50 Euro, sondern eben für 7,50 Euro Quadratmeter aufwärts. Aber da ziehen ja auch wieder Leute ein, die im Regelfall woanders ausziehen. Und das ist ein bisschen die Hoffnung, die wir haben, dass zwar im höhersegmentlichen Bereich gebaut wird, aber dadurch Wohnungen frei werden, die jetzt endlich auch, wo niedrigere Mieten verlangt werden können. Besser wäre es, ein vernünftiges Förderprogramm zu haben, wo man sagt, hier, wir können dort und dort was hinsetzen und wir deckeln dort bei, was weiß ich, 5 Euro. Das wäre einfacher, ist aber derzeit so nicht möglich.
Welche mutigen Entscheidungen sind denn in Erfurt zu treffen? Also wir haben ja über die Objekte gesprochen, Wohnungsbau ist ein anderes Thema. Wenn man nach Gera schaut, die können keine mutigen Entscheidungen mehr treffen, sonst wandern sie in den Knast. Also man konnte man heute wieder nachlesen, dass Wilo Hahn also eine Androhung hatte vom Landesverwaltungsamt zu sagen, also wenn du deine Ausgaben nicht drosselst und nicht klare Anweisungen gibst, dann ist Feierabend so. Und das ist ja eine katastrophale Situation, in der ist Erfurt nicht. Muss man nicht in solchen Situationen, wo es Erfurt noch gut geht, auch finanziell gerade investieren, mutige Entscheidungen treffen, Alleinstellungsmerkmale für Erfurt schaffen und sagen, wir machen mal was, wir wagen mal ein Experiment, wir machen mal was Neues. Ist das zu erwarten in den nächsten 5 Jahren?
Das machen wir durchaus. Ich meine, wir hatten bei der Haushaltsaufstellung diesen Jahres hatten wir schwerwiegende Debatten über die Frage, was investiert die Stadt Erfurt? Und wir investieren dieses Jahr knapp 70 Millionen. Das waren über 20 Millionen weniger im Vergleich zum letzten Jahr. Die Stadt Eisenach investiert im Jahr 2014 keine Million Euro mehr. Und Gera wird es wahrscheinlich ganz ähnlich gehen. Das heißt, wir machen schon viel. Ja, ich meine auch die ganze Frage Bundesgartenschau oder was wir da alles auf den Weg bringen. Das ist zwar mit viel Fördermitteln begleitet, aber wir sind ja auch selbst mit dabei. Aber wir sorgen schon damit dafür, dass die Stadt noch attraktiver wird, dass wir bestimmte Parkanlagen und Wohnumfelder nachhaltig in den Griff bekommen. Das sorgt dafür, dass Erfurt auch in den nächsten Jahren gut aufgestellt sein wird. Und da will ich auch mal deutlich sagen, mir tut die Kollegin Hahn in Gera wirklich leid, weil die Stadt hat auch ein strukturelles Problem. Wir würden uns auch wünschen, noch mehr Einnahmen zu haben in der Stadtkasse. Aber wir wissen, dass wir vom Grundsatz her gut aufgestellt sind. Erfurt ist eine wachsende Stadt. Da ist mit Stand 30.04. 205.267 Einwohner. Das ist der höchste Einwohnerstand seit fast 20 Jahren. Geht weiter voran. Wird insbesondere zum Ende des Sommers immer einen Schub nochmal geben, wenn Studenten kommen, Auszubildende kommen. Wir sind wirtschaftlich gut unterwegs. Es gibt mehr Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote sinkt. Wir überlegen, mit welchem wenig vorhandenen Geld bauen wir wo noch welche Kindergärten. Das ist also aber für Thüringen.
Ein Riesensanierungsstau letztendlich.
Wurde deutlich abgebaut, Herr Rose. Mhm. Wir hatten mal 2006, als ich kam, hatten wir 5 Kitas saniert. Wir haben seitdem 70 Millionen Euro investiert in die Kitas. 2018 sind wir durch.
Reicht
ich
hab
mir das alles eher gewünscht, ja. Aber wenn man natürlich 16 Jahre lang so gut wie nichts macht im Kita-Bereich, dann muss man entsprechend mehr aufholen. Egal, sind wir gut unterwegs. Ich sage nur, wir überlegen auch im schulischen Bereich, ja, mit welchem wenig vorhandenen Geld machen wir wo noch was. Ein normaler Bürgermeister in Thüringen macht sich Gedanken, welche Kita schließe ich in welcher Reihenfolge. Das Problem haben wir nicht. Und was nicht heißt, dass wir auf der Insel der Glückseligen leben, aber die Problemlagen, wie sie in Gera existieren oder Suhl existieren, in Erfurt bei Weitem,
glücklicherweise. Sie müssen weg, deswegen haben wir noch 3 oder 4 Minuten, in denen Sie mir und den Hörerinnen und Hörern erklären können, warum Bausewein SPD wählt und was man denn bekommt, wenn man sein Kreuz bei der SPD oder bei Ihnen macht. Wofür steht die SPD, wofür stehen Sie und was werden Sie in den nächsten 5 Jahren mit Ihrer Fraktion konkret anschieben. Jenseits von dem, was die Grünen und die Linkspartei macht, denn da sollte es ja vielleicht noch ein paar Unterschiede geben, oder gibt es die nicht?
Jetzt bin ich quasi als Spitzenkandidat wieder gefragt, ja, und nicht als OB.
Ja, also
oder als
sind ja Mischwesen, was das betrifft. Das ist ja das Problem.
Mischwesen. Also ich sag mal so, wer SPD wählt bei der Kommunalwahl, der stärkt mich als OB. Und das ist mir schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Und ich denke, ich habe gemeinsam, muss man auch ganz deutlich sagen, mit einem Großteil des Stadtrates, ja, bei allen Tamtam, der gegenwärtig durchgeführt wird, gerade im Wahlkampf, muss man sagen, dass wir doch in zentralen Fragen im Stadtrat im Regelfall große Einigkeit haben. Und dass den meisten Stadträten, dass die positive Entwicklung der Stadt Erfurt eindeutig am Herzen liegt. Und dass das im Wahlkampf immer ein bisschen anders dargestellt wird, liegt in der Natur der Sache, aber normalerweise ist das nicht so. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Erfurt in den nächsten Jahren genauso weiterentwickelt wie die letzten 20 Jahre. Ja, dass Erfurt weiterhin wächst, dass wir uns wirtschaftlich entsprechend weiterentwickeln, dass irgendwann nochmal die Gewerbesteuereinnahmen noch deutlich weiter ansteigen. Wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr mit über 80 Millionen, 83 Millionen, aber wenn ich Mainz sehe, unsere chronisch klamme Partnerstadt in Rheinland-Pfalz, die haben 140 Millionen Gewerbesteuereinnahmen, das wäre schon mal ein Ziel, da hinzukommen. Und dann im Hinblick auf Bundesgartenschau 2021 gibt es auch noch vieles zu tun. Also ich denke, uns wäre allen gut daran, in den nächsten Jahren den Kurs fortzusetzen, den wir eigentlich in großer Einigkeit die letzten Jahre im Stadtrat gefahren haben.
Sagt Andreas Bausewein, der natürlich als OB war, aber auch als Spitzenkandidat für die SPD antritt. Danke fürs Gespräch, viel Spaß bei der Eröffnung und Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Kommen.
Gleichfalls,
bis bald. Tschüss.